Ich habe in diesen Tagen nachgedacht über diese verschiedenen Wege, die Gott so mit seinem Volk gegangen ist und wie sich so vieles auch verändert hat. Uns ist vielleicht vieles da auch bekannt aus dem Alten Testament. Die Wege des Volkes Israel, dieser Heilsplan, ja, wie Israel dann in Ägypten war. Ja, dann waren sie plötzlich 40 Jahre in der Wüste, 2 Millionen Menschen ungefähr. Ja, und dann waren sie im gelobten Land. Und jedes Mal gab es ja riesige Umstellungsphasen, das können wir uns kaum vorstellen, dass also die Israeliten in Ägypten diese berühmten Fleischtöpfe Ägyptens kannten, also die hatten dann eine ganz gute Speisekarte, wiewohl sie als Sklaven waren, aber immerhin, sie hatten was zu essen, was zum Knabbern, und dann waren die das ja auch gewohnt, als sie dann herausgerufen worden sind in die Wüste und mussten sich komplett umstellen im Speiseplan. Also die hatten vorher wie im Restaurant so eine Speisekarte, 4 Seiten. Manchmal gehst du ins Restaurant, du willst einfach eine Pizza essen. Gell? Und dann kommt der da mit so einem Buch da. Ja. Und ich bin noch gar nicht durch, da fragt er schon, was wollen Sie denn? Ich bin ja erst mal Seite 3. Ja. Ich muss erst mal die Begriffe auch, Italienisch, keine Ahnung, Chinesisch natürlich. Genau. Und dann kam plötzlich eine ganz andere Speisekarte, nämlich nur noch ein Gericht. Manna. Ja. Und da war Fantasie gefragt. Manna kalt, Manna warm, Manna geröstet, Manna gesüßt, gesalzen, gepfeffert. Also die haben dann mit Manna, also da gab es nur noch Manna-Gerichte. Ja. Ich habe mal ein Kochbuch gehabt von Juden für den Schabbat. Also ein ganzes Kochbuch für Schabbat-Gerichte. Die kannst du am Freitag machen und die sind so konstruiert, dass du die am Samstag wunderbar essen kannst und nicht kochen musst. Aber da musst du schon Fantasie haben, ja? Also dass das alles so zusammenkommt. Und jetzt war diese Wüstengeneration, die haben sich jetzt endlich darauf eingestellt, auf diese 40 Jahre. Jetzt sind in der Wüste ja ganz, ganz viele gestorben. Und dann sind aber nur die ins gelobte Land gekommen, die in der Wüste geboren waren, bis auf Kaleb und Josua. Also Kaleb und Josef waren die einzigen, die ganze Speisekarte kannten. Die ägyptische, die Wüste und dann im gelobten Land klarkommen mussten. Aber jetzt stell dich mal diese Wüstengeneration vor, 40 Jahre Manna. Ja? Und dann nehme ich euch mal da hinein in diesen Augenblick, historischer Augenblick, wo sie ins verheißene Land hineinkommen. Josua 5, Vers 10, da steht, während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa. Am 14. Tag des Monats, ja, wie im Gesetz verabredet, am Abend in den Ebenen von Jericho. Das konnten die gar nicht so einfach feiern in der Wüste. Ja. Wo kommen denn die Lämmer her und so weiter, die ganzen Zutaten. Jetzt haben sie die erste Gelegenheit, kaum sind sie im verheißenen Land, genutzt, um das Passa zu feiern. Und am Tag nach dem Passa, Vers 11, aßen sie von dem Getreide des Landes. Innovation. Nämlich ungesäuertes Brot. Steht ja auch im Gesetzbuch. Esst ungesäuertes Brot. Ja, mach das mal in der Wüste. Und geröstetes Korn an eben diesem Tag. Und jetzt kommt's. Vers 12. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie vom Ertrag des Landes Kanaan. Komplette Umstellung. Hätte auch so ein bisschen parallel noch so auslaufen, so Manna-Auslauftraining. Ja, noch die letzten Reste aus der Kühltruhe, machen auch noch warm, ein bisschen Manna. Aber es war an dem Tag der Stecker rausgezogen worden von Gott, der gesagt, jetzt funktioniert das anders. Vorher mussten sie glauben, dass jeden Tag, am jeden Morgen das Manna da ist. Da wurden sie dazu getrimmt sozusagen, erzogen. Manche haben erst nicht geglaubt, es hat eine Weile gedauert. Dann haben sie es gelernt, ja. Und dann von einem Tag auf den anderen hört es wieder auf. Ja, wieso? Ich habe mich jetzt an das Manna gewöhnt. Sag Gott, nee, jetzt ist was anderes dran. Ja, was? Wie? Was heißt Ertrag des Landes? Ja gut, den Anfang, das haben sie noch bekommen, als das da war. Aber den Ertrag des Landes im nächsten Jahr mussten sie schon selbst säen und ernten, oder? Ganz andere Versorgungslage. Und darauf möchte ich heute mal eingehen. Das kann sich auch in unserem Glaubensleben, ich glaube, dass der Weg des Volkes Israel ganz viel mit unserem Glaubensleben zu tun hat. Deswegen ist es auch gut, im Alten Testament zu lesen. Da kann man viel daraus lernen. Ich glaube, dass genau das auch in unserem Glaubensleben geben kann. Du hast dich an eine übernatürliche Versorgung gewöhnt. Du hast dich an eine Selbstverständlichkeit gewöhnt, ja, von Gott versorgt zu werden. Unser tägliches Brot gib uns heute, das kommt und kommt und kommt. Flutscht, ja, läuft super. Ja. auch diese Treue Gottes, gell? Also manche sagen, ja, das ist ja wie Naturgesetz, das Manna war halt da. Ja? Nee, das hat Gott geschenkt. Und woran merkt man das, dass das wirklich von Gott war? Dass an jedem sechsten Tag, oder an jedem siebten Tag, am Freitag, würden wir sagen, die doppelte Menge plötzlich da lag. Ist doch verrückt. Warum denn das? Weil am Schabbat, siehe Schabbatgerichte, ja nicht gearbeitet werden sollte und sie auch nicht die Mühe haben sollten, das Essen einzusammeln. Also haben sie so. Und es hat Gott 40 Jahre durchgehalten, hat den Kalender nicht, heute habe ich es aber vergessen, ja? Sondern Gott hat es durchgehalten, ja? Ihnen jeden Freitag die doppelte Menge dahin zu stellen in der Wüste. Das zeigt diese Souveränität Gottes, aber auch die Treue, die man fast mit einem Naturgesetz verwechseln kann. Viele nennen das, was Gott jeden Tag aktiv macht, Naturgesetz. Ja? Dabei sagt Gott zum Beispiel zu Hiob, wer führt denn den Orion jeden Tag heraus? Wer führt denn die Gesterne am Himmel entlang? Das ist doch Naturgesetz, das sind doch Gravitationsgesetze. Nur weil Gott treu ist, ist das ein Gesetz. Das Manna hat sich auch wie ein Naturgesetz angefühlt. So die kleineren Kinder, die danach geboren worden sind, die hatten immer das Manna. Ja klar, jeden Tag ist das Manna da. Ne? Ist doch logisch. Das Blöde ist, du kannst dich an die Treue Gottes so gewöhnen, dass du nicht mehr dankbar bist. Und dann gibt es vielleicht mal eine Phase, wo Gott sagt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Also wenn ein Teenager sich an den Tisch setzt und sagt, Essen, wo ist das Essen? Ja, wie ein kleines Baby, sage ich, nee, kannst du selbst an den Kühlschrank gehen. Du hast doch Beine. Kannst du doch selbst ein Brot schmieren, du hast doch Hände. Ich habe dir gezeigt, wo das Messer ist, wo die Gabel ist. Ja? Und da wollen manche Gotteskinder in so einem Kleinkind-Ding, in so einem Kinderstuhl drin sitzen bleiben und warten, bis sie gefüttert werden. Ja? Und da sagt Gott, nee, das ist was anderes dran. Ich traue dir das zu, ist natürlich auch positiv gemeint, aber auch, sag mal, wie im natürlichen Wachstum meiner Menschen eben auch, altersgerecht, sag ich mal, auch für einen Glaubensmenschen, ja, aber ich will doch aus dem Glauben leben. Ich will doch aus dem Glauben leben. Gott muss mir das geben. Nein, er nimmt dich da so phasenweise hinein. Das ist eine ganz spannende Sache. Gott schenkt den Israeliten das verheißene Land und bezieht sie mit ein. Er schenkt es ihnen, gleichzeitig müssen sie es erarbeiten. Ja, das ist kein Widerspruch. Das muss man mal entdecken. Manchmal merkt man gar nicht, wie man aus dem Glauben lebt. Ja? Also wir hatten mal eine Gemeinde mit einem Jahreshaushalt von, weiß nicht, 200.000, 300.000. Damals waren, glaube ich, noch Mark, aber später dann Euro. Und wollten bei der Bank nur mal so fragen, wir wollten ein Haus, Gemeindehaus kaufen. Das, was wir gemietet hatten, wollten wir dann kaufen. Ja? Na ja, gut, waren schon ein bisschen mehr, ein paar Millionen waren das dann schon. Gell? Und sind wir einfach ganz mutig zur Bank. Und wollten denen so schildern, wie so unser Budget so aussieht. Ja? Und dann hat er so einmal das so weggewischt, so unseren Kassenplan. Also die spenden das alles, das zählt überhaupt gar nicht. Das kann ja morgen weg sein. Das ist heute da, ist morgen weg. Ich dachte, Mensch, ist mir richtig so das Glaubensherz richtig in die Hose gerutscht. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe jahrelang einen Dienst gemacht. Und dass jeden Monat das Geld da reinkommt für mehrere Angestellte, für das große Gemeindehaus, für die Unkosten, für unsere Zeltarbeit, für Evangelisation. Wir haben einfach gemacht, was der Herr uns aufgetragen hat. Ja? Und da sagt der Banker, sagt dann, nö, das ist schön, toll, beeindruckend, aber das zählt nicht. Ist ja nichts Handfestes. Ist ja kann jeden Tag, kann jeder jederzeit wieder wegfallen. Ja? Da lebst du aus dem Glauben. Ja? Und es ist eigentlich die Treue Gottes, die das so selbstverständlich macht. Es ist einfach nur die Treue Gottes. Wollen wir das mal, das tägliche Brot auf die Versorgung mit dem Wort Gottes nur mal kurz beziehen? Nur mal so als Beispiel, ja? Es kennen Leute, die kurz nach der Bekehrung, ja, ich kenne das auch, an Zeiten, ich habe die Bibel noch gar nicht ganz aufgeschlagen, dann sprang mir schon ein Wort entgegen, ja, und Gott redete sofort zu mir. Ja, dann bin ich im Bus gestiegen, dann redete Gott weiter. Und ich habe gelesen, mir gingen lauter Kronleuchter auf, einer am anderen. Das war aber auch überhaupt gar keine Mühe, irgendwas, wenn dann einer gesagt hat, Gott redet heute nicht mehr, oder Gott, habe ich gesagt, der spinnt, ich habe doch gerade heute mit ihm geredet. Der hat doch, hallo. Ja, und dann gibt es eine Phase, wo das aufhört. Du denkst, boah, bin ich jetzt vom Glauben abgefallen. Boah, ich bin lau geworden. Bin sehr lau. Ich muss wieder in dieses Erste zurück. Ja, ist ja manchmal so ein Gedanke. Ist auch nicht falsch. Aber es gibt auch ein Umstellen der Versorgung. Wo Gott will, und jetzt gehst du mal tiefer ins Wort rein. Jetzt nimmst du dir mal die Zeit, nicht nur mal so kurz im Bus, haha, Halleluja, schöne Erkenntnis, und da springt dich was an und da hast du was, sondern du sollst die Perle suchen, den Schatzemacher. Du sollst die Perle suchen, mitten in einer AT-Geschichte, die eigentlich ziemlich herb ist. Ja? Was will Gott heute durch den Heiligen Geist zu mir sagen? Ja? Oder das dauert manchmal eine Weile, oder im Nachhinein geht es dir erst auf. Es ist mit Arbeit verbunden, dass Gott dich versorgt, verstehst du? Das ist wie im feistenden Land, das bleibt nicht immer nur beim Manna, auch bei deinem Hören auf das Wort Gottes, auf die Stimme Gottes. Nur mal so als Impuls. Gott stellt alles zur Verfügung, aber er erwartet deine Mitarbeit. Und da gibt es auch eine Begebenheit in der Passionsgeschichte im Lukas-Evangelium, wo auch sein Übergang beschrieben wird. Wollen wir da mal reinlesen, Lukas 22, Vers 35, wo Jesus sagt, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch irgendwas gemangelt? Sie sprachen, nichts, wir haben alles gehabt. Wir sind im Glauben, wir sind einfach losgegangen. Der Herr sagt, geh dahin, mache ich. Für alles andere sagt der Herr, das ist doch sein Auftrag. Er muss doch mich versorgen. Ist nicht mein Ding, ich kann mich konzentrieren auf den Dienst und auf die Stimme Gottes und wen will Gott erreichen, was will Gott machen. Und das mache ich einfach und Gott wird mich versorgen. Halleluja. Habt ihr Mangel gehabt? Nein. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt. Das will ich dick unterstreichen. Aber jetzt. Jetzt kommt was anderes. Nein, Moment, halt. Wir machen es einfach so weiter. Das war super, das war doch genial. Ohne Beutel, ohne Tasche, kein Bankkonto, kein gar nichts. Kein Geld, noch nicht mal Portemonnaie. Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Keine Ahnung, boah, der muss irgendwo im Keller, auf dem Dachboden, irgendwo im Beutel, jetzt muss ich erst mal suchen. Das haben wir doch in der Nachfolge alles abgelegt, diese ganzen weltlichen Sachen. Ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Wow. Also Gott kann eine andere Ära einläuten. Oder Jesus, ja, mit seinen Jüngern. Ja, das war auch damals so richtig. Ja, stimmt, alles richtig, nicht gelogen, kein Bluff. Ja, euch geschehe nach eurem Glauben, es war damals so, aber jetzt kommt was anderes. Also der diese übernatürliche Versorgung angesichts eines speziellen Auftrags für eine bestimmte Zeit ermöglicht, ist auch der sagen kann, blimmelimmelim, und aber jetzt machen wir es anders. Und wenn du das mal jetzt auf verschiedenste Bereiche mal runterbrichst, ich will ja keinen den Glauben nehmen, aber wir haben eben ein Zeugnis über Heilung gehört. Ich glaube, dass Gott göttliche Heilung schenkt, nach wie vor. Aber dann gibt es manchmal einen Augenblick, wo Gott sagt, so und jetzt vertraust du dich mal der Hand eines guten Arztes an. Ich habe da jemanden für dich. Ja? Und dabei muss man sich manchmal umstellen. Ja? Früher, wenn einer steckte zum Gebet nach vorne, klar, was ist, oh ja, Diabetes, ah, die Werte sind so schlecht, meine Güte. Komm, wir beten jetzt, ab morgen werden die Werte besser, ja, Halleluja. Und Gott, wie oft hat Gott eingegriffen, ja? Und irgendwann wurde ich geführt dahin, zu sagen, lass uns da mal in aller Ruhe mal über deine Ernährung sprechen. Seht ihr? Mit Verantwortung. Der Körper ist ein Tempel deines Heiligen Geistes. Am Anfang war das vielleicht so, wird alles weggebetet, frei gebetet, weggebetet, ausgebetet, ja. Aber plötzlich sagt Gott so, und jetzt, das stimmt, habe ich auch gemacht, war auch so, aber jetzt kümmere dich mal um deinen Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Oder, was weiß ich, früher sind mir die Bilder, die Visionen nur so zugeflogen. Ja? Heute bedarf es manchmal einer konzentrierten Zeit, weil ich weiß nicht, ob Gott mehr Zeit mit mir verbringen will, ich weiß es nicht. Oder merkt, dass ich manchmal zu huschusch, so dass ich so schnell irgendwie schon wieder weg bin. Ja. Das hat der David Wilkerson hat das erzählt. Ich habe es live gehört in Kirchheim bei einer Tagung, wie er das Wort Gottes für diese wunderbare Times Square Church gegenüber von den Twin Towers, die eingestürzt sind, geleitet hat mit etlichen Tausend, die sonntags da gekommen sind. Und am Samstag hat er so sein Wort und merkt, wow, klasse, Predigt, freut sich so richtig auf morgen, auf den nächsten Tag. Konzept, alles steht, eingepackt. Und dann hört er die Stimme des himmlischen Vaters, der sagt, bleib doch noch ein wenig. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Das ist doch irre, oder? Ach, der war doch schon fertig, Vorbereitung. Er will den kommen, noch einen Spätfilm gucken oder irgendwie. Gott will mit uns Zeit verbringen. Und dann geht es noch einen Schritt tiefer. Da geht es noch einen Schritt tiefer in die Gegenwart. Oder da kommt eine Perle, da kommt ein Schatz zum Vorschein. Ach, früher haben wir aus dem Stand haben wir irgendwelche Predigten abgelassen. Da waren wir standen auf der Straße und sagt der eine zu mir, wenn das Lied jetzt fertig ist, dann sagst du was. Ja. Keine Ahnung. War schon schnell zu Ende, fand ich. Also, zack, war schon vorbei. Ja. Da habe ich einfach irgendwas gesagt. Halleluja. Hat der Heilige Geist geschenkt. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott doch auch das auch gebrauchen kann, wenn man sich vorbereitet. Gar kein Fehler. Im Gegenteil, es hat nicht mehr funktioniert, also aus der Hüfte geschossen. Oder die Situation war nicht da, ich weiß es nicht, aber merkt ihr, Gott kann so ein Aber jetzt, ja, schaffen, was erstmal so ein bisschen weltlich aussieht. Schwert, boah. Wie, du bist doch mein Behüter, du bist doch mein Schutz, der Hüter Israels. Hallo, Shomer Israel, Psalm 121, kann ich auf Hebräisch aufsagen. Da verpflichten wir Gott dazu, er ist der Hüter Israels. Ja. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du mit einbezogen wirst. Ich beschütze dich dadurch, dass du dir Gedanken machst, wie du dich vor Gefahr hüten kannst. Das ist meine Art, dich zu beschützen. Zum Beispiel, ich meine, wir werden einbezogen. Wir werden einbezogen. Natürlich kann das dieses Aber jetzt auch umgekehrt eines Tages wieder kommen. Dass Gott genau umgekehrt sagt, und jetzt gehen wir mal nicht zum Arzt, in dem Beispiel. Oder jetzt läuft es mal wieder anders oder so. Aber merkt ihr, dass der souveräne Gott, der dich und mich versorgt, ist auch der, der sagen kann, es kommt eine andere Phase für dich. Es gibt auch diesen Wechsel von der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung. Ja, auch da nur ganz kurz ein Bibeltext, wo so ein Moment des Umschaltens angedeutet wird. Johannes 21, Vers 18 sagt Jesus zu seinem Jünger Petrus: Wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber, das ist so ein Aber jetzt, wenn du aber dann alt wirst, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, gürten und führen, wo du gar nicht hin wolltest. Hast du gar nicht gesagt. Da sagt er, wir gehen jetzt da und dahin. Wir, aha, okay, wollte ich gar nicht hin. Ja. Also hat natürlich auch was mit dem Alter, könnte das was zu tun haben, ja, dass die Selbstbestimmung in eine Fremdbestimmung übergeht irgendwann oder zumindest die Selbstbestimmung abnimmt, bei allem Respekt auch. Ja. Aber hier geht es ja auch um Jüngerschaft, dass der Petrus sagt, jetzt machen wir das, jetzt fahren wir da hin, jetzt machen wir das, machen wir das. Und irgendwann sagt der Herr, weißt du was, jetzt machen wir es mal anders, jetzt sage ich mal, wo es lang geht. Wie viele Christen leben selbstbestimmt, ja, und versuchen, den Segen Gottes herabzuziehen. Ja. Und da gab es so viele, auch im Neuen Testament, so viele Umstellungsphasen, die können wir uns teilweise gar nicht mehr so bewusst machen. Diese Fixierung auf den Tempel in Jerusalem, die war für die Urgemeinde so bedeutungsvoll gewesen. Ja. Im Tempel, da sind sie in der Säulenhalle Salomos jahrelang zusammengekommen. Das war wirklich eine ganz feste Größe. Und sie verstanden sich als Teil des Volkes Israel. Waren quasi, wie die Sadduzäer, Pharisäer, waren die quasi jetzt diese messianischen, ja, Jesusleute, war wie eine Gruppierung innerhalb des Judentums. Und sie haben im Tempel angebetet und da lief das alles. Wo doch Jesus im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, also nachdem die Frau gesagt hat, wieso, auf welchem Berg sollen wir denn jetzt anbeten, ihr sagt doch, in Jerusalem sollen wir doch anbeten, Vers 21, Johannes 4, da sagt Jesus zu der Frau, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg, Gilgal oder Gerizim oder wo auch immer, in Samaria, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr gar nicht kennt. Wir beten wenigstens an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Das nur ganz nebenbei. Aber, da kommt wieder so ein Aber für mich. Aber jetzt kommt die Stunde. Und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht auch genau solche Anbeter. Gott ist ja Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Kein Wort von Jerusalem. Das kündigt Jesus schon an, mit einem großen Weitblick. Trotzdem versammeln sich die Urchristen selbstverständlich im Tempel. Um die dritte Stunde gehen Petrus und Johannes zum Gebet in die Säulenhalle Salomos. Man weiß natürlich auch, wo konnte man sich in Jerusalem mit ein paar tausend Leuten versammeln? Das ging halt in der Säulenhalle Salomos ganz gut. Ja. Da gab es nicht so viele Synagogen, wo man hätte hingehen können. Ja. Hat auch vielleicht sogar so einen Grund. Aber die waren ganz selbstverständlich. Ja. Und dann stand ein Stephanus auf. Und das ist krass, der war inzwischen schon Diakon. Das hat genau mit dieser Thematik zu tun, den Hintergrund, den erspare ich euch jetzt, dass nämlich die griechischsprachigen Witwen nicht versorgt worden sind, weil die mit dem Tempel nichts am Hut hatten. Ja. Ganz nebenbei, während die jüdischen Witwen, wie die Prophetin Hanna, ja im Tempel versorgt wurden. Ja. Und da gab es Stress, dann haben sie die Diakone eingesetzt und dieser Diakon Stephanus, der hält eine krasse, tempelkritische Predigt. Die hat sich gewaschen, wo man denkt, das ist ja heftig. Ja. Und wir lesen dann nochmal rein, was ihnen da auch so angehängt worden ist. Ist wahrscheinlich übertrieben, da waren auch falsche Zeugen im Spiel, aber da muss was Wahres dran gewesen sein. Ja? Lesen wir da mal kurz aus Apostelgeschichte 6, Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Das ist krass. Eine große Zahl von Priestern. So wahnsinnig viele Priester gibt es ja gar nicht. Ja? Also kann man sagen, vielleicht ein Drittel. Ein Drittel der Priester aus dem Stamm Levi, Nachkommen Aarons, wurden an Jesus gläubig. Und natürlich in Verbindung mit dem Tempel, wo sie gewohnt, gedient und gelebt haben. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ein charismatischer Diakon. Solche Leute sind kostbar. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Nicht mit Petrus, sondern mit ihm. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Und da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören, gegen Mose und gegen Gott. Und sie wiegelten das Volk auf und die Ältesten und die Schriftgelehrten und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte. Also gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Waren falsche Zeugen und trotzdem, es war ja was dran. Jesus hat ja selbst gesagt, dieser Tempel, der hier in 46 Jahren erbaut worden ist, ich breche ihn ab und werde einen neuen Tempel errichten. Was? Wie willst du in 3 Tagen einen neuen Tempel errichten? Er sprach aber vom Tempel seines Leibes, der mit dem Bauwerk in Jerusalem nichts zu tun hatte. Umstellung ist angesagt. Und selbst die Urgemeinde hat an dem Punkt lange gebraucht, bis sie von dieser Fixierung auf den Tempel weggekommen sind, durch die Verfolgung. Ja? Und da waren riesige Umstellungsphasen. Plötzlich ging Petrus zu dem Römer Cornelius. Plötzlich haben diese griechischsprachigen Juden um Stephanus herum, plötzlich in Antiochia den Nichtjuden das Evangelium verkündet, das war revolutionär. Und plötzlich gibt es überall Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Überall im Römischen Reich. Völlig unabhängig vom Tempel. Irgendwann war der Tempel weg, zerstört, 70 nach Christus. Die Anbetung ging weiter, weil es eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist. Da hat Gott gesagt, jetzt stellen wir das um. Ja, der Tempel hatte seine Berechtigung, ja. Die Herrlichkeit Gottes war in diesem Tempel, obwohl in diesem Tempel ja schon nicht mehr, im Salomonischen Tempel, ja, der Ort ist geheiligt, ja, aber jetzt kommt eine Zeit, im Geist und in der Wahrheit wird angebetet und das ist unaufhaltsam. Deswegen gibt es in Bad Driburg eine Stätte, wo im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Deswegen gibt es im Hochsicherheitsgefängnis in Argentinien, Los Olmos, ja, da gibt es einen Gottesdienst mit 300, 400 Schwerverbrecher, die werden da niemals rauskommen, aber sie haben die Freiheit im Geist und die Anbetung im Geist entdeckt. Und da wackeln die Wände, nicht so wie in Philippi, dass dann die Gefangenen plötzlich alle frei sind. So irgendwie nicht, aber da sind Bekehrungswellen in diesem Schwerverbrechergefängnis. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, oder da gibt es eine Kirche, wo im Geist und in der Wahrheit angebetet wird in China. Ja, da kommen Leute zusammen, 20, 30 Leute in eine Hauskirche und du hörst nichts. Die bewegen nur die Lippen. Ja. Die haben eine Agenda, ja, und dann schlagen die Bibel auf. Heute ist Matthäus 8, Vers 25 bis 43. Ja, und dann lesen sie alle zur gleichen Zeit das Wort. Ja. Dann wissen sie, jetzt kommt aus unserem alten Liederbuch, ja, Lied Nummer 444, schlagen sie alle das Lied Nummer 440 und bewegen die Lippen zur ersten, zur zweiten, zur dritten Strophe. Und dann gehen sie wunderbar gestärkt von dann, weil sie im Geist und in der Wahrheit den Herrn angebetet haben. Das Reich Gottes ist unaufhaltsam. Den Tempel in Jerusalem kannst du zerstören. Und da passieren Dinge, irgendwo auf der Toilette, in einem Betrieb, wird sich angebetet, was weiß ich wo. Wir waren in der Corona-Zeit auf dem Bauernhof von Hildegard, wir waren im Garten bei Helga oder bei Vera oder was weiß ich. Und da kann Gott mal den Schalter auch umlegen. Ja? Aber jetzt, viele Christen schaffen das nicht. Es muss genau so diese Form und diesen Rahmen haben, sonst geht das nicht. Ja? Selbst die Form kann sich ändern. Ich habe verstanden, auch Viktor hat mal ein Angebot gemacht, mal eine ganz andere Form des Gebetes auch mal zu wählen. Ja? Auch da können wir ja mal festfahren, da kann Gott auch mal sagen, jetzt mach das mal ganz anders, geh das mal ganz anders an. Natürlich sind Gemeinderäume wichtig und Kirchenräume, ja, aber es darf nicht davon abhängen. Und Gott legt manchmal den Schalter um. Ich hoffe, dass wir an diesen verschiedenen Beispielen gesehen haben, dass bei all den Veränderungen Gott der Vater die Konstante ist. Ja, Jesus Christus ist der Herr überall, in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. So rein war Tribo. Der Heilige Geist ist die Konstante, der führt, der auch unter veränderten Bedingungen, ja, oder selbst im Urlaub, ja, unter erschwerten Bedingungen manchmal oder so. Ja. Ich glaube, ich kann dir nachher eine Idee geben, warum ich glaube, dass die Deutschen das machen, aber ist egal. Genau. Aber selbst da kann der Heilige Geist wirken, weil das ist die Konstante. Wo du auch bist. Ja? Aber achte mal drauf, wo in deinem Gebetsleben, deinem Umgang mit der Bibel, in deinen Erwartungen, in der Versorgungsfrage, ja, wo Gott deine Mitverantwortung sehen will, dich einbeziehen will, dich mit hineinnimmt in seinen Schutz, in seine Versorgung. Ja? Ja, dürfen wir uns denn überhaupt eine Lebensversicherung? Ich kann doch nicht als Christ kann ich doch nicht eine Lebensversicherung abschließen, weil Gott doch mein Versorger und er ist doch meine Versicherung. Er sichert mich, er ist mein Schutz. Ja? Aber irgendwann kommt so ein Impuls, ja, so dann guck dir das doch mal an. Ja. Vielleicht kann Gott das ja sogar benutzen. Vielleicht macht er dich gerade jetzt darauf aufmerksam. Ja. Kann sein, wenn es aus dem ungläubigen Herzen kommt, ist was anderes. Ja. Es gibt auch Leute, oder über einen König Israels wird gesagt, er suchte nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Wenn es jetzt stattdessen ist, dann ist natürlich was anderes. Ja. Oder sich selbst so, ich brauche keinen Gott, ich schütze mich selbst. Nein, wir brauchen Gott. Aber er bezieht uns mit ein. Er sagt mir, wo Gefahr lauert. Natürlich kann Engel immer noch dazwischen gehen. Ja? Aber fliegt nicht länger, fahr schneller Auto, als dein Engel fliegen kann, heißt es. Ist so ein Aufkleber. Ja? Also warum musst du den Engeln und Gott so einen Stress machen, wenn du genauso gut von ihm einen Hinweis beachtest, geh da nicht hin, bring dich an dem und dem Punkt nicht in Gefahr. Ja? Stell dich um und ich werde dich versorgen. Aber ich beziehe dich mit ein. Und was für ein tolles Gefühl dann das auch gewesen sein musste, im Land Kanaan dann dieses gelobte Land einnehmen zu können, selbst hier was anbauen zu können und dann die Früchte genießen zu können, die Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat. Das muss doch ein wunderbares Gefühl auch sein. Das ist doch auch gut, auch für uns, dass wir uns damit hineinnehmen lassen.